So, ich probiere mal von hier. Man versteht mich. Es piept nicht, das ist gut. Genau, ich bin Yannick, ich bin Teil vom Pastoralteam von Kirche, die bewegt. Und ich darf uns heute ein bisschen mitnehmen, auch in ein Stück der Weihnachtsgeschichte. Und ich habe irgendwie dieses Jahr nicht so richtig so einen Weihnachtskalender, nee, Adventskalender heißt das, den ich jeden Tag so aufmache. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, in 10 Tagen ist Weihnachten, so, okay. Es hat schon Sinn, dass man so einen Kalender hat. Diese und nächste Woche wollen wir so ein bisschen uns ein Evangelium anschauen. Also Evangelien sind so die Jesus-Biografien in der Bibel und da gibt es 4 Stück von. Und so letztes Jahr haben wir einige Evangelien uns irgendwie angeschaut und die Geschichten, die daran stehen. Und eins haben wir irgendwie so ausgelassen letztes Jahr und irgendwie, ja, es ist was, wo wir uns dieses Jahr mit beschäftigen, heute und nächste Woche. Und es ist so ein bisschen, das ist ein bisschen ausgefallener, ist so ein bisschen extravaganter als die anderen Jesus-Weihnachtsgeschichten in der Bibel. Und die anderen Evangelien, die fangen meist so an so mit, ah ja, der kleine Jesus, der ist zur Welt gekommen oder direkt einfach die Babygeschichten weglassen, direkt einfach zu dem Punkt, wo Jesus anfängt, umherzuwandern im Land. Und die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium, die fängt ein bisschen anders an. Und ich lese mal vor. Da steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses Wort war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dieses Wort gemacht. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. In diesem Wort war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat das Wort nicht ergriffen. Der erste Satz fängt schon so ein bisschen komisch an. Da steht, im Anfang war das Wort. Das ist eigentlich falsch. Eigentlich muss da ja stehen, am Anfang war das Wort. Und ich finde gerade bei so altbackeneren Bibelübersetzungen, da liest man immer dann schnell so drüber, weil es klingt ja manchmal so ein bisschen sperrig. Und in dem Fall ist es aber ganz wichtig, dass da im Anfang steht und nicht am Anfang. Weil hier wird nämlich ein anderer Satz in der Bibel zitiert, nämlich den allerersten Satz in der Bibel. Da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt fängt dieses Evangelium an, naja, bevor das alles passiert ist, bevor Himmel und Erde geschaffen wurde, da gab es dieses Wort. Und dieses Wort ist das Wort Gottes. Und durch dieses Wort ist alles gemacht. Und ich finde es irgendwie lustig, weil die anderen Evangelien, ne, die fangen an so haben mit dem Baby Jesus. Und Johannes denkt sich so, ah nee, ich mach's richtig. So, ich fange an vor dem ersten Satz in der Bibel. Das ist so ein bisschen wie, wenn mich jemand fragt, hey, und wie war deine Woche? Und ich fange an mit, also in der Nacht, wo ich geboren wurde. So ein bisschen, das ist der Vibe. Und dieses, das, was da Wort heißt, in dieser Bibelübersetzung, das ist das griechische Wort Logos. Und Logos ist eigentlich nicht nur einfach irgendwie so ein Wort, das man so sagt, was irgendwie keine Bedeutung hat, sondern das ist, meint auch so den Sinn, der hinter diesem Wort steht. Das ist so, es geht um den Kern der Sache. Es geht so um die Weisheit, die hinter dem Wort steckt, was da eigentlich so transportiert wird. Also ihr merkt so, Johannes fängt nicht an mit dem Baby in der Krippe, sondern mit philosophisch tiefgreifenden Gedanken. Und ich will heute keine philosophisch tiefgreifenden Gedanken da jetzt weiter rein, sondern ich glaube, dass Johannes schon auch was beschreibt, was wir eigentlich alle erleben, auch tagtäglich. Nämlich, dass es die Macht, die Worte haben. Und wenn wir Worte sprechen, dann schafft es irgendwie neue Möglichkeiten. Immer wenn wir reden, dann passiert irgendwas. Man sagt so immer so, ah ja, entweder man redet oder man macht. Aber reden ist auch schon machen. Also man sagt was und es passiert was. Ja? Unsere Worte können irgendwie Freunde machen, Feinde machen. Unsere Worte können Menschen heilen. Unsere Worte können aber auch Sachen kaputt machen. Ich musste so denken an meinen ersten Tag in meinem Kindergarten, das weiß ich noch. Da saß ich neben dem Pascal auf der Schaukel. Und Pascal habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir kannten uns nicht. Ich wusste auch nicht, wie der Junge heißt. Und dann hat er mich gefragt, hey, wollen wir Freunde sein? Und von diesem Tag an war Pascal mein bester Freund die komplette Kindergartenzeit lang. Und dann ist er weggezogen. Quinn und ich haben vorhin darüber gesprochen, dass manchmal ja Freunde wegziehen. Aber in dieser Zeit im Kindergarten war das so, ja, da waren wir irgendwie die besten Freunde. Und es war nicht so, weil wir irgendwie uns einen Monat lang beschnuppert haben und dann geguckt haben, hey, welche Hobbys haben wir oder so. Sondern nee, er hat diesen Satz gesagt und von da an war irgendwie klar, wir sind Freunde. Und die Tage hier im Raum 19 hatte ich ein Gespräch mit einem angehenden Lehrer darüber, wie so einzelne Sätze auch von Lehrpersonen sich so in den Kopf brennen können. Ich weiß, es gibt ja manchmal auch diesen Satz so, ah, aus dir wird nie was. Wenn Lehrer oder Lehrerin das sagen, dann macht das was mit einem. Und ich musste so denken an einen Satz von meiner Französischlehrerin, die gesagt hat, Janik, du kannst kein Vertrauensschüler sein, du hast nicht genug Sozialkompetenz. Und heute weiß ich, dass sie falsch lag damals. Ich hatte immer Baggies an, ich hatte weite Klamotten. Ich glaube, ich sah nicht aus wie jemand, den sie für sozial kompetent gehalten hat. Und heute weiß ich, dass sie falsch liegt, aber damals habe ich ihr irgendwie geglaubt. Und das ist lustig, weil ich kann keinen einzigen Satz Französisch, aber diesen Satz, den sie gesagt hat, den habe ich im Kopf. Deswegen achte auf deine Worte. Ich finde es gerade als Elternteil ist es manchmal ja auch irgendwie, kann das ja Druck auslösen, ne? Irgendwie, ihr kriegt so viele Ratschläge, manche sind wirklich gut, manche sind gut gemeint. Aber es wird so als Elternteil, man wird immer Sachen sagen, die irgendwie auch verletzen oder die einen, die Kinder auch prägen auf eine schlechte Art und Weise. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man irgendwie immer wieder auch aufbauende Worte sagt, dass man nie aufhört zu sagen, wie sehr man dich lieb hat, wie sehr man, was du für gute Sachen machen kannst und ja, so Worte, die aufbauen, damit irgendwie das Schlechte, was man auch sagt, was man halt automatisch macht, da kann man nichts dran machen, immer wieder auch so positive Worte, dass man sich die auch merkt, die guten Sätze. Worte können Streit auslösen, können Streit schlichten. Jeder Krieg fängt an mit Worten. Es gibt keinen Krieg, der nicht vorher durch Worte angefangen wurde. Wir alle haben Ideen, wir haben Gedanken im Kopf und sobald wir die aussprechen, sobald wir die in Worte fassen, werden unsere Ideen irgendwie zur Realität. Das kann total kreativ sein, das kann befreiend sein, das kann aber auch Mauern aufbauen. Und ja, achte mal so drauf, wie Menschen reden in deinem Umfeld. Wie reden Menschen übereinander auf deiner Arbeit, in deiner Familie? Besonders irgendwie in Politik und Medien wird das immer, fällt es auch auf. Ja? Also diese Woche wurde das Heizungsgesetz umbenannt in das Gebäudemodernisierungsgesetz. Es fühlt sich irgendwie anders an. So. Andere Gefühle habe ich dazu. Ja? Aus Hartz IV wurde Bürgergeld, dann wurde aus Bürgergeld Grundsicherung. Das fühlt sich anders an, da wird irgendwie was anderes transportiert. Die Bundeswehr, muss sie jetzt aufrüsten, muss sie nachrüsten oder muss sie modernisiert werden? Das ist so, es kommt darauf an, wie man das nennt. Oder wir, wann ist von wir die Rede, wann ist von die Rede? Und wer ist wir überhaupt? Wer gehört dazu? Wer ist nicht mitgemeint? Worte sind immer schon Werkzeuge, auch um Realität zu prägen, um Machtspiele zu machen. Das ist in unseren persönlichen Beziehungen so und in der Politik auch nicht anders. Worte können verschlüsselt werden, können irgendwie neue Worte gepackt werden. Ein Wort, das die letzten, ich glaube letztes Jahr Aufsehen erregt hat, war das Wort Remigration. Ja. Massendeportation hat man früher gesagt, jetzt sagt man Remigration, auf einmal fühlt es sich anders an. Aus Krieg kann der Weg zum Frieden werden, aus Unterwerfung kann echte Freiheit werden. Und Bücher wurden immer schon verbannt oder verbrannt von Leuten. Und es kommt nicht von irgendwoher. Ja? Sprache schafft irgendwie Wirklichkeit. Sprache prägt unsere Realität. Und wenn wir Realität in Worte fassen, dann wird sie erst oft sichtbar. Dann verstehen wir sie überhaupt erst. Dann teilweise nehmen wir sie dann erst wahr. Ich weiß nicht, wie es ist, in Frankfurt-Offenbach groß zu werden. Aber der Rapper Haftbefehl hat mir was davon erzählt. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so ein bisschen Gefühl davon, wie es sein kann, in Offenbach groß zu werden. Gleichzeitig kann ich so aus strategischen Gründen auch Worte sagen, die gar nicht stimmen. Lügen ist so der Fachbegriff dafür. Ich kann die Wirklichkeit dann verbiegen. Ich kann sie sogar ändern. Je öfter du etwas hörst, das fand ich spannend, je öfter du etwas hörst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es glaubst. Egal, ob es stimmt oder nicht. Solange genug Leute regelmäßig davon sprechen, halten wir es für wahrer. Und ich merke immer wieder so, man muss öfter mal die Frage stellen, hey, was meinst du eigentlich damit, wenn du was sagst? Wenn man hört, welche Worte Leute benutzen. Ich glaube, die Worte, die Leute benutzen, das zeigt, wie Menschen wirklich denken. Und die Wahrheit sprechen meint eigentlich die Dinge einfach nur so zu sagen, wie sie ja sind. Das ist Wahrheit. Und es hört sich sehr einfach an, die Dinge einfach so zu benennen, wie sie sind. Aber eigentlich ist es ziemlich schwer. Es gibt eine Art zu reden, die nach außen hin nach Wahrheit klingt, die so aussieht wie Wahrheit, aber in ihrem Herzen eigentlich keine Wahrheit ist. Und ich habe das jetzt einfach mal unterschieden zwischen hemmungsloser Ehrlichkeit und verantwortungsvoller Ehrlichkeit. Und für mich ist das auch ein wichtiges Lernfeld, so in Freundschaften, in Beziehungen. Die hemmungslose Ehrlichkeit, die behauptet manchmal, ja, ich sage ja nur, was ich denke. Darf ich meine Meinung etwa nicht sagen? Ja, ich bin ja nur ehrlich. Und das sind so Sätze, die fallen oft, wenn Menschen hemmungslos ehrlich sprechen. Und das ist manchmal lieblos. Und oft auch, um irgendwie manchmal Macht auszunutzen, ja. Nach außen hin ehrlich, aber eigentlich will sie so hinters Licht führen. Will vielleicht verletzen, will die Realität nach dem eigenen Willen festlegen. Aber eine verantwortungsvolle Ehrlichkeit, die übernimmt Verantwortung für die Realität, für die eigenen Worte, aus Liebe und aus Fürsorge für die Realität, für andere Menschen, für sich selber. So als Beispiel, die hemmungslose Ehrlichkeit sagt zum Beispiel, du hast doch eine Macke. Aber verantwortungsvolle Ehrlichkeit sagt, das verstehe ich nicht. Hemmungslose Ehrlichkeit sagt vielleicht, du bist ein Junkie. Und verantwortungsvolle Ehrlichkeit sagt, hey, wenn du so viel Alkohol trinkst, dann kriege ich Angst vor dir. Hemmungslose Ehrlichkeit sagt, hey, guck mal, der Typ sieht doch furchtbar aus. Eine verantwortungsvolle Ehrlichkeit sagt, hey, ist alles in Ordnung, brauchst du was? Beide behaupten Wahrheit zu sein, aber die hemmungslose Ehrlichkeit, die ist oft lieblos und die will die Realität nach dem eigenen Willen festhalten. Und es ist egal, wie es einem selber geht oder wie es andere geht. Hauptsache, die Realität ist so nach dem eigenen Willen festgehalten. Aber die verantwortungsvolle Ehrlichkeit, die muss auch nicht immer nett sein, aber die übernimmt Verantwortung für die eigenen Worte, für den Gegenüber und auch für einen selber. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die Wahrheit zu sprechen, das muss man lernen. Ist eigentlich komisch, weil eigentlich sollte man ja denken, es ist das Einfachste auf der Welt. Wahrheit bedeutet, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sprechen. Und das heißt, dass man manchmal das so ein bisschen ausprobieren muss. Das muss man irgendwie finden. Das braucht manchmal auch Weisheit. Worte haben Macht. Worte sind nicht einfach Laute oder Buchstaben, sondern Worte schaffen Realität. Und das Coole ist, wir alle haben ganz viel davon. Wir alle haben Worte. So, kommen wir mal zur berechtigten Frage. Was hat das mit Weihnachten zu tun, alles? Wir können auch über das Kind in der Krippe sprechen. Das ist ein bisschen besinnlicher, vielleicht auch einfacher. Der Witz kommt in Vers 14, im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Es fängt an mit, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort Gottes, das wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und dieses eine Wort Gottes, das schon da war, vor der Welt, vor unseren Worten, das ist das Kind in der Krippe, das ist Jesus selbst. Aber das Wort wurde Fleisch, das klingt nicht so romantisch, ja, das Kind ist zur Welt gekommen. Das könnt ihr ja mal sagen, wenn irgendwie ein Kind in eurer Verwandtschaft zur Welt kommt, dann nicht sagen, hey, ist es geboren worden, sondern ist es Fleisch geworden? Okay, ich merke, ihr seid nicht überzeugt, okay. Aber mit Jesus ist nicht einfach nur irgendwie ein Kind geboren oder noch nicht mal einfach nur ein besonderes Kind, sondern mit Jesus ist Wort Gottes Fleisch geworden. Da ist was Realität geworden. Da hat was die Realität verändert, in dem Moment. Und das ist ein Wort, das immer schon da war und das trifft jetzt ganz neu auf unsere Realität und es verändert sie. Und da ist natürlich so die Frage, ja, was ist denn Jesus für ein Wort? Ist das ein Wort, das was kaputt macht oder ist das ein Wort, das was heilt? Ist das ein Wort der hemmungslosen Ehrlichkeit oder der verantwortungsvollen Ehrlichkeit? Was bringt das Wort? In christlichen Kreisen sagt man häufig, wenn man Wort Gottes sagt, dann meint man oft die Bibel. Das ist auch nicht schlimm, aber eigentlich nach christlichem Verständnis ist Wort Gottes in allererster Linie Jesus selbst. Und das ist auch ganz wichtig, weil also die Bibel, die kann ich lesen, die kann ich interpretieren. Es gibt Teile in der Bibel, die finde ich ganz toll, dann gibt es andere Teile, die lese ich nicht so gerne. Und jeder hat so vielleicht seinen Teil in der Bibel, den man irgendwie besser findet. Und ich kann die Bibel auch als Machtinstrument missbrauchen. Ja, ich kann das als Wort der Zerstörung missbrauchen. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht ausnutzen, weil das Wort Gottes ist in erster Linie ein Mensch. Und dem Wort Gottes kann ich nur begegnen, einem Menschen kann ich nur begegnen. Ja, die Bibel, so, das ist so ein Objekt, da kann ich reinschauen, die kann ich mir auch zurechtbiegen, wie ich will. Aber wenn ich einen Jesus anschaue, dann schaut da jemand zurück. Und das ist das Besondere. Wort Gottes ist der lebendige Jesus. Also was ist Jesus für ein Wort? Zerstört er oder heilt er? Ich habe es am Anfang schon vorgelesen, in Kapitel 1, die Verse 4 bis 5. Da steht was über dieses Wort, was das für ein Wort ist. Da steht, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis, die hat es nicht ergriffen. Also Jesus ist ein Wort des Lebens. Und es ist ein Wort, das Licht schafft in der Finsternis. Jesus ist so ein Wort der Hoffnung. Und als Jesus in die Welt kam, als Kind in der Krippe, da hat sich bereits was verändert. Da ist schon was passiert, ja, bevor Jesus umhergewandert ist oder ja, was auch immer. In dem Moment hat sich die Realität verändert. Und Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Universum gemacht hat, der dich gemacht hat, der mich gemacht hat, und wir in dieser Welt leben, die er gemacht hat, und die ist für uns oft undurchsichtig. Ja, Menschen reden den ganzen Tag, reden aneinander vorbei, verstehen sich falsch. Überall, wo irgendwie Worte der Liebe ausgesprochen werden, werden auch Worte der Zerstörung ausgesprochen. Überall werden Worte auch verschleiert, verdreht in irgendwelchen Machtspielen. Ja, wem kann ich überhaupt vertrauen? Wem will ich vertrauen? Welche Beziehungen halten Stand? Ja, ist mein Arbeitsplatz sicher? Ja, kann ich dem vertrauen? So, die Welt ist kompliziert. Und wir haben vieles nicht in der Hand und wir verstehen vieles nicht. Und ich glaube, viele von uns haben auch das Gefühl, in den letzten Jahren, es wird irgendwie immer komplizierter. Und der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der hat entschieden, jetzt mitzumischen. In diese verwirrende, komplizierte Welt hinein, als Mensch selbst hineinzukommen, als Jesus Christus. Und ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Und egal wie viel Finsternis auch da ist, es kann das Licht nicht ergreifen. Und neben all diesen Worten in der Welt, in der wir leben, ist eben dieses eine Wort Gottes da. Und dieses Wort ist mein Gott, das ist mein Befreier. Das ist mein Ruhepol durch alle Zeitalter hindurch. Das ist Jesus, der mir Leben spendet, da, wenn mich Worte auch zerstören und niederreißen. Da, wo wo manchmal Finsternis ist und ich nicht weiß, wohin, wo komme ich her, wo soll es lang gehen? Und da ist Jesus ein Stück weit Licht. Und diese Weihnachtsgeschichten auch, diese Babygeschichten von Jesus, die sind alle irgendwie hektisch, die sind auch chaotisch. Ja? Die Herberge ist voll, deswegen muss er irgendwie in der Krippe geboren werden. Herrscher kommen um die Ecke, sind mordlustig. Letzte Woche haben wir von Maria gehört, die hat auch kein leichtes Leben gehabt und singt auch ein Lied, das auch eine Realität beschreibt, die nicht einfach ist. Und ich weiß nicht, wie dein Weihnachten sein wird, wie viel von der Hektik und dem Chaos bei dir ankommt. Aber ich finde es genau richtig, dass Weihnachten so besinnlich gefeiert wird. Weil Weihnachten heißt, das Wort wird Fleisch. Da ist Hoffnung im Chaos, da ist irgendwie Ruhe in der Hektik. Und ich weiß nicht, ob du so einen Adventskranz zu Hause hast, wenn heute wieder viel zu früh die Sonne untergeht und es dunkel wird und du die Kerze anzündest, dann ist es genau das, woran du denken kannst. Das Licht in der Finsternis, da ist Jesus mitten in diesem Tohuwabohu, so ein Ruhepol. So ein Wort, das irgendwie Licht schenkt und nicht verwirrt. Und das ist das Wort wurde Fleisch. Ja, Gott ist mitten unter uns, ganz nah bei dir und Gott meint es gut mit dir. Was soll noch kommen? Das ist eigentlich schon das Happy End, was so vorweggenommen ist. Gott ist bei dir, Gott liebt dich und bei Gott kannst du dich ausruhen, da wo das Leben manchmal kompliziert ist. Und Jesus ist eben dieses Licht in der Finsternis. Und überall, wo du Finsternis in deinem Leben erlebst, da hat es keine Macht mehr. Denn da ist eigentlich schon Jesus, da ist eigentlich schon ein Licht da, das besteht über alle Finsternis hinweg. Und das ist so ein bisschen so wie bei so Filmen, die so einen Twist haben am Ende und man den dann nochmal guckt. Da hat man irgendwie einen anderen Blick, ja. Ich weiß nicht, Fight Club, üblichen Verdächtigen oder einfach so Krimis, wenn man am Ende erfährt man, wer ist eigentlich der Verbrecher. Und dann guckt man den Film nochmal und dann weiß man es schon. Ich spoilere euch jetzt mal einen Film, Sixth Sense. Der ist von 1999, also wenn du ihn noch nicht gesehen hast, du hattest jetzt genug Zeit. In dem Film spielt Bruce Willis spielt einen Psychologen und betreut dieses Kind. Und das Kind behauptet, dass es tote Menschen sehen kann, so wie so Geister. Also es ist ein bisschen Fantasy. Und als Therapeut möchte Bruce Willis halt natürlich helfen, er hört zu, er verbringt Zeit mit dem Kind und im Laufe des Films kommt so die große Enthüllung, Bruce Willis selber ist eigentlich tot. Und er hilft nicht dem Kind zu erkennen, dass es in Wirklichkeit keine toten Menschen sehen kann, sondern das Kind hilft ihm irgendwie zu erkennen oder zu akzeptieren, dass er schon tot ist. Und wenn man dann den Film nochmal schaut, mit diesem Wissen vom Ende, dann sieht man auf einmal die Anzeichen. Man erkennt es auf einmal so. Ah, krass, hier ist schon das passiert. Hier ist schon, die Menschen interagieren gar nicht richtig mit ihm. So, er setzt sich irgendwo hin, aber die Welt, er kann gar keinen Stuhl bewegen. Es ist irgendwie alles, er läuft so durch diese Welt und überall sind diese Anzeichen, aber man weiß es nicht. Aber wenn man das Ende kennt, dann ändert sich der Blick auf den ganzen Film. Das Wort wurde Fleisch heißt so zu leben, als hätte ich das Ende des Films schon gesehen. Nur, dass unser Film tatsächlich ein Happy End hat. Also ich weiß nicht, wie Happy Sixth Sense jetzt endet. Das ist Interpretationssache. Aber das meine ich so, dieses zu wissen, wie es endet. Das Happy End zu kennen, weil das Kind in der Krippe hat es schon verraten. Das so Leben mit dieser Perspektive Happy End, das ist wie so ein Vorzeichen, das sich ändert im Leben und das komplette Leben ändert sich, der Blick ändert sich. Die Art und Weise, wie ich mein Leben wahrnehme, wie ich diese Welt wahrnehme, ist anders, wenn ich weiß, dass das Wort Gottes, das scheint im Dunkeln und es gibt mir Halt und es gibt mir Ruhe und das ist mein Leben und das macht mich auch ruhiger, macht mich entspannter. Und genau das ist Weihnachten, zu wissen, dass die Hoffnung sich schon erfüllt hat. Und vielleicht ja mit Wort Gottes wird Fleisch, Jesus Christus, vielleicht ist alles noch ein bisschen abstrakt für dich. Aber du merkst vielleicht gerade so, hey, vielleicht brauchst du gerade diese Hoffnung, vielleicht brauchst du gerade so einen Ruhepol, vielleicht brauchst du gerade so dieses Licht. Da möchte ich noch zum Abschluss der Predigt einfach für dich beten. Gott, du siehst so, wie wo jeder von uns persönlich gerade vielleicht im Dunkeln steht, da wo wir Sachen nicht verstehen, da wo wir verwirrt sind, da wo wir einfach Unsicherheit haben, da wo wir vielleicht zu viel im Terminkalender haben. Ich möchte das alles so hingeben, Herr, und ich bitte dich, dass jede Person hier, die gerade auch echt Sehnsucht danach hat, dass wir einfach jetzt auch spüren dürfen, dass du irgendwie Licht bringst. Und dass es kein Licht ist, was uns verbiegen will, sondern dass es ein Licht ist, das uns aufatmen lässt. Ja, und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jede Person gerade einfach berührst da, ja, wie wir es brauchen. Danke Gott, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. Amen.